dieses Wesen, mit dem wir es hier zu tun haben, ist...
Ein Vampir!
Vampir?
Vampir? Was sagen Sie da?
Ich sage Vampir!
Ha, 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 Halloweeks! Herzlich willkommen, liebe Sündis, zu dieser zweiten Episode im Oktober, wo jeder mehr schlechter Podcast auf dieser Welt das Gefühl hat, er müsse ein Halloween-Special machen, wo euch das Gruseln lehrt. Das ist echt noch geil, ich könnte jetzt ab jetzt jeden Podcast so mit Hau machen. Wo nehme ich das eigentlich gerade auf? Ja, genau, ich hocke da in einer riesen Halle, in einer Kille natürlich. Nein, das ist alles mein Gerät, das das macht, und ich finde, es fuck, glaube ich, jetzt auch ein bisschen auf eine Nerven. Ich glaube, ich stelle das mal ab da, schnell hier, wenn immer so. So, jetzt sind wir da, herzlich willkommen, liebe Sündis, zur zweiten Folge von diesen Hello Weeks am 13. Oktober, Freitag der 13. Und darum kommt die Folge auch ein bisschen später, als sie angekündigt war. Ich habe ja gesagt, es kommt jeden Dienstag Folge, aber als ich gesehen habe, dass in dieser Woche Freitag der 13. ist, habe ich die Halloween-Folge oder die Folge 2 von der Halloween ja müssen auf den Freitag den 13. verschieben. Und auch noch etwas ist anders als letzte Woche, nachdem ich mit dem Trash-Talk in der ersten Folge ganz wunderbare Verstärkung hatte, bin ich heute allein unterwegs. Ja, ich weiss, ich habe mich versprochen, dass ich alle Wochen einen Gast habe. Das hat wieder einmal nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und darum gibt es jetzt in dieser zweiten Folge nur meine Stimme auf eure Ohren. Und ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Heute widmen wir uns nämlich an einem Thema, da brauche ich gar niemanden, der mich unterstützt. Es ist immer schön, wenn man mit jemandem reden kann. Aber das Thema, das bestreite ich selber, weil es beschäftigt mich so, schon seit meiner Kindheit. Seitdem nämlich, als ich das erste Mal den Film «Tanz der Vampire» von Roman Polanski habe gesehen, das Thema Vampire! Die untoten, bleichen, uralten Gestalten, die sich vom Blut der Lebenden ernähren. Und ja, es hat immer so eine kleine sexuelle Analogie, die man drinnen sehen kann, wenn sie mit ihren Zähnen die Haut von ihren Opfern eindringen. So, bevor es noch auf die Nerven geht, höre ich jetzt auf mit dieser blöden Stimme. Inspiriert worden sind die Wesen von Vampirfledermaus, der sogenannten Desmodontinae oder Desmodontinae. Es ist mit AE geschrieben, darum müssen wir jetzt schnell alle Biologinnen und Biologen sagen, wie man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall ist es das einzige Säugetier, das sich tatsächlich vom Blut von anderen Tieren nährt, wo aber der Begriff Vampir genau herkommt. Da streitet man heute drüber. Was man scheinbar aber weiss, irgendwann, spätestens so um 1730 herum, ist der Begriff Vampir aus dem polnischen Sprachraum mit Literatur abgeleitet worden. Und von dort aus hat er sich dann in andere Sprachregionen verbreitet. Und auch der Mythos um die Vampirwesen herum kommt aus dem südosteuropäischen Raum. Wo genau, da sind sich die Forschenden heute auch nicht so ganz einig. Nachweisen findet man zum Beispiel in Bulgarien oder in Serbien. Andere gehen bis auf Anatolien über. Also das ist der asiatische Teil von der Türkei. Viel verbreitet sie waren im Karpatenraum die Vampirmythen, im Balkan, in Rumänien, genauer gesagt Transsilvanien, in Ungarn, im östlichen Teil von Österreich, Bulgarien kennt man sie, in Albanien, Serbien oder auch in Griechenland. Oder besser gesagt, hat man sie dann zumal kennt, und heute kennt man sie ja auf der ganzen Welt, die Vampirmythen. Meistens war dann ein Vampir die Schuld, wenn es in Dörfern Krankheiten gab oder schlechte Ernte oder ähnliche Missstände auftreten. Das Blutsaugen ist dann irgendwann später erst dazu gedichtet worden. Aber was von Anfang an schon Teil war vom Vampirmythos, ist scheinbar, dass sie aus dem Grab raussteigen. Das hat die Dorfgemeinschaft auch so dazu gebracht, dass sie Gräber untersucht haben. Und wenn zum Beispiel ein Körper in einem Grab innen nicht verwesen war, da hat man einfach auf die verschiedensten Arten und Weisen noch einmal getötet und dann auch verbrannt. Und wenn ihr schon den oder anderen Vampirfilm gesehen habt, dann wisst ihr, dass sich das ja bis heute weitergedreht hat oder immer wieder wiederholt hat. Wie man zum Vampir wird, da gibt es auch unterschiedliche Mythen. beziehungsweise welches das eigentlich genau das Urwesen ist, also der sogenannte Erstvampir oder der Urvampir oder wie der entstanden ist. Das ist ja so die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Also ich meine, der Erstvampir hätte ja nicht von einem anderen Vampir gebissen werden und zum Vampir werden. Und darum gibt es dort ganz verschiedene Herangehensweisen, die man kennt oder wo in diesem Mythos verankert sind. Es gibt zum Beispiel die Variante, wo man zuerst gestorben ist als Mensch und dann durch einen Fluch, der nach dem Tod auf einem ist gelegt worden, der wieder ist auferstanden. Und dann gibt es die, die sagen, ja, man ist schon zu Lebzeiten verflucht worden und nach dem Tod dann wieder auferstanden. Der erste angeblich bekannte Vampir ist aus dem Gebiet vom heutigen Kroatien gekommen, an einem Dorf, das zur Republik Venedig dazugehört hat. Das ist auch spannend, habe ich auch gar nicht gewusst, dass früher die Republik Venedig zu Kroatien gehört. Es war ein Bauer, der 1652 gestorben ist und daraufhin aus seinem Grab rausgestiegen ist und das Dorf, wo er innen gelebt hat, terrorisiert hat. Später ist der Mythos mit dem Bluttrinken dazugekommen, weil Blut ja als Saft vom Leben angeschaut wird. Und in diesem Zusammenhang ist auch die berühmt-berüchtigte Elisabeth Báthory zu erwähnen. Die kennen Sie vielleicht. Ungarische Adlige, die im Blut von hunderten jungen Frauen gebadet hat oder soll gebadet haben. Es ist ja immer noch eine Legende, die man sich hier erzählt. Und das hat sie gemacht, damit sie selber jung hat können bleiben. Heute ist das aber nur ein Gerücht, natürlich. Und auch das angebliche Baden im Jungfernblut hat auch nichts mit der Entstehung des Vampirmythos zu Osteuropa zu tun, weiss man heute. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass Vampirmythen über viele verschiedene Kulturen verbreitet sind und bis heute eine Faszination auf die Menschen ausüben. Das zeigt es ja schon nur, wenn man die Zahl anschaut, vor allem Referenzen, die es gibt in der Kunst, schon früher, in Literatur, in Mode, in Musik, in Filmlandschaft oder in modernen Pop. Kultur. Um ein paar Beispiele aus der Filmlandschaft soll es jetzt heute gehen, in der zweiten Folge von der Halloweeks, weil über den Mythos Vampir, da könnte man stundenlang drüber reden. Ich meine, es gibt ganze Lexika, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das es überhaupt gibt über den Mythos, wenn man alles zusammenzählt. Und da könnte man auch sogar eigene Podcast-Reihen machen mit tausenden von Folgen, wo man den Mythos könnte auf und ab zerlegen. Das machen wir jetzt heute in dieser Folge nicht. Für das habe ich zu wenig Schnauf, das durchzuziehen. Und darum geht es jetzt, wie gesagt, um ein paar auserlesene, mehr oder weniger Filmperlen, sage ich jetzt einmal, abseits von den grossen mainstreamigen Vampirfilmen. Ja, wobei, das kann man jetzt so auch nicht ganz sagen, weil wenn ihr jetzt in diesem Metier unterwegs seid und auch mal abseits so ein bisschen von den bekanntesten Vampirfilmen, denke ich jetzt da mal so um die bekanntesten Dracula-Verfilmungen oder Vampirfilme wie Twilight oder sonst irgend so einen Quark geschaut habt und mich mit dem wirklich intensiv beschäftigt habt, habt ihr vielleicht den einen oder anderen Film von denen schon mal gesehen oder zumindest davon gehört, weil es gibt halt schon zwei, drei, die zu Kultklassiker sind worden, seien es jetzt ältere oder neuere. Es kann sein, dass ihr euch jetzt fragt, warum redet ihr denn nicht einfach über die Kultklassiker in Vampirfilmgeschichte? Von denen gäbe es natürlich genug, die man in dieser Folge abhandeln könnte, aber ehrlich gesagt gäbe es einfach halt auch zu viel, für sie in dieser Folge abzuhandeln. Und darum habe ich mir eine ganz plumpe Einschränkung auferlegt. Ich fokussiere mich jetzt auf Vampirfilme, die ich, ja, ganz egoistisch gesehen, in den letzten paar Wochen aus pur lauter Lebensfreude einfach ziemlich wahllos habe geschaut. Es hat keinen speziellen Grund gegeben. Mal, also, einen Grund hat es gegeben, also zum Teil noch nicht gesehen gehabt. Darum habe ich sie geschaut. Und als ich dann die Halloween-Geschichte hier vorbereitet habe, habe ich dann gemerkt, irgendwie könnte man ja die Filme, obwohl sie so wenig miteinander zu tun haben, gleich irgendwie in eine Folge reinpacken. Es wird jetzt ziemlich wahllos und wild, aber das unterscheidet die Folge vielleicht von anderen Folgen, die ihr vielleicht schon gehört habt, wenn es um Vampirfilme geht. Ich hoffe, ihr haltet die Willkür aus, die euch jetzt da am Tor gehauen wird. Ich freue mich zusammen, über die paar Filme zu reden, die ich euch da vorstellen darf. Und möchte jetzt gar nicht mehr lange um einen heissen Brei reden, sondern einfach anfangen, weil dann merkt ihr schon, was ich meine. Wir gehen jetzt die Filme, trotzdem, dass es relativ einen wilden Mix gibt aus Filmen, immerhin chronologisch durch nach dem Jahr, wo sie rauskommen. Alle habe ich in dieser Form in den letzten Wochen mal geschaut. Und wenn ihr parat seid oder auch nicht, ist mir eigentlich egal, weil jetzt legen wir los.
Alright,
Camera speed.
Sound production, take one.
Action!
Thank you.
Ich merke, das macht ziemlich wenig Sinn, einen Trailer einzuspielen von einem Stummfilm. Wobei, er hat schon so eine Wirkung, so die dramatischen Musikeinsätze, wo man sich jetzt irgendetwas dazu muss vorstellen muss, oder ja noch keine Ahnung. Oh, ja, mal halt gleich ein bisschen rein. Wo du euch ja müsst vorstellen, ein paar Bilder, weil ihr ja noch überhaupt nicht wisst, um was es geht. Es geht um ja nicht erst Grusel- und Horrorfilm, was es geht. Da hat es scheinbar schon vorher so ein paar Versuche gegeben. Aber es geht um einen ersten Vampirfilm. Und der kommt aus Deutschland. Es geht um einen 100-jährigen Nosferatu aus dem Jahr 1922. Regie geführt hat der Friedrich Wilhelm Murnau, der als F.W. Murnau ist bezeichnet worden. Diesen Film kann man am expressionistischen Film zuordnen. Und da muss ich jetzt schnell eine kleine Klammer auftun und erklären, was der expressionistische Film oder auch Film des deutschen Expressionismus genau ist. Und da beziehen wir auf die Definition vom Filmlexikon von der Universität Kiel. Es ist ein bisschen schwieriger zu definieren, was expressionistischer Film genau ist, als man das sonst so bei klassischen Hollywood-Genres machen kann. Dort lassen sich die Filme mehr oder weniger einfach in Genres einordnen. Man merkt relativ schnell, ist jetzt ein Actionfilm, ist es ein Liebesfilm, ist es eine Komödie oder ein Drama. Beim expressionistischen Film ist das eben nicht so einfach. Die kann man aber zumindest ein paar gemeinsame Charakteristika festmachen. Ist aber nicht alles eindeutig, weil es eine sehr heterogene Geschichte ist. Und der expressionistische Film, der beschränkt sich auch nur auf ein paar Beispiele. Als Paradebeispiel wird gäng der Film «Das Kabinett des Dr. Caligari» genannt, aus dem Jahr 1920, wo Merkmal hat, wo die deutsche Filmwissenschaftlerin Lotte H. Eisner in den 50er Jahren so definiert hat. Man merkt hier einen sichtbaren Einfluss vom expressionistischen Theater und von expressionistischer Bildkunst auf die Filmarchitektur, auf Kostüme, auf die Schauspielerinnen und Schauspieler, auf die filmischen Sujets. Und die sind ähnlich, wie man sie aus der expressionistischen Literatur kennt und so eigentlich auf einen Film übertragen worden. Der Zeitraum, wo man dem expressionistischen Film zurechnet, sind die Jahre so zwischen 1910 und 1930. Grundsätzlich sind alle Geschichten in den expressionistischen Filmen untereinander grundverschieden. Es gibt aber Ähnlichkeiten, zum Beispiel beim Einsatz von Licht und Schatten, der sehr kontrastreich ist. Das hat Eisner selber als das Hell-Dunkel vom deutschen Film bezeichnet. Dann, was auch noch markant ist, ist das ausdrucksstarke Schauspiel von der Darstellerin und Darsteller. Und da kommt jetzt schnell ein kleiner Einschub von mir. Ist ja auch klar, dass man ein bisschen ausdrucksstärker muss schauspielern, wenn man ja keine Möglichkeit hat, Geschichte durch Ton und Dialog zu erklären. Auch bekannt ist der expressionistische Film als Weimarer Kino oder als Film der Weimarer Republik. Ja, das hilft auch jetzt nicht wirklich weiter. Ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen etwas vorstellen. Auf jeden Fall, Nosferatu, Sinfonie des Grauens aus dem Jahr 1922, ist ein Vertreter von diesem expressionistischen Film. Die Regie geführt hat eben, wie ich schon gesagt habe, der F.W. Murnau. Das war ein wichtiger deutscher Regisseur aus dieser Zeit, der dann auch weltbekannt wurde. Viele Filme von denen, die sind relativ alt, könnt ihr euch ja denken, und die kann man heute leider nicht mehr schauen, weil sie verschollen sind, wäre mit Nosferatu übrigens auch fast passiert. Zum Glück ist er aber noch verfügbar, sogar auf YouTube. Und falls ihr noch mal schauen wollt, den uralt schinken, ja, ihr wisst's. Quelle dazu findest du in den Shownotes. Ja, im Endeffekt basiert Nosferatu auf der Geschichte aus dem Roman Dracula vom irischen Schriftsteller Bram Stoker. Das ist ja der bekannteste Vampir, den man heutzutage so in der Popkultur kennt. Der Roman, der ist 1897 erschienen. Eine Art Zusammenstellung aus fiktiven Reiseberichten, aus Logbüchern oder Tagebucheinträgen, Zeitungsberichten und Briefen und so weiter gewesen. Also nicht wirklich ein Roman in dem Sinn, sondern eben so ein bisschen zusammengedreht, so fiktiv. Man könnte fast so sagen, das war so die erste Mockumentary gewesen, die man kennt hat früher. Zu diesem Thema kommen wir dann später noch. Dramahandlung vom Roman, der transsilvanische Graf Dracula, der kauft sich ein Haus zu London. Für das reist der Rechtsanwalt Jonathan Harker auf Transsilvanien. Das sind die Verträge unterschrieben. Dabei verliebt sich der Dracula in ein Bild von Harkers ihrer Verlobten Mina. Es stellt sich dann relativ schnell heraus, dass der Dracula ein jahrhundertalter Vampir ist und er hält dann der Harker in seinem Schloss, also im Dracula, seinem Schloss fest und reist auf London und sorgt im Umfeld vom Harker und der Mina für Schabernack. Später kommt auch noch der holländisch gelehrte Abraham van Helsing dazu, der hilft am Dracula schlussendlich das Handwerk zu legen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Das wäre die Handlung, die auch ganz lose in Nosferatu ist eingeflossen, aber auch stark ist abgeändert worden. Vor allem nehmen die Handlung ein bisschen und die Orte. Es spielt nämlich mehrheitlich in Norddeutschland. Das Problem war bei Nosferatu, also beim Film, sie hatten kein Recht für die Geschichte von diesem Buch. Sie hat trotzdem eine Verfilmung gemacht und alles dort ist so ein bisschen zwiespältig passiert. In einem Projekt ist so eine Firma gestanden namens Prana Film. Die hat relativ wenig Geld zur Verfügung gehabt. Es ist natürlich der Zeit geschuldet, dass es eine Schwarz-Weiß-Produktion geworden ist, Nosferatu. Wobei, sie haben schon mit den Farben gespielt. Also, der Kontrast zwischen hell und dunkel hat man sehr schön gemacht. Also, wenn es hell ist, dann hat das Bild, das schwarz-weiße Bild, so einen leichten Gelbstich. Und wenn es dunkel soll sein, hat es so einen blauen Einschlag. Und ich glaube, so der Wechsel so zwischen hell und dunkel, der wird so leicht in rot, rosarot gehalten. Das ist also sehr spannend zum Anschauen. Heutzutage also nicht eine pure schwarz-weiß Geschichte. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es geht hier um einen Stummfilm, der musikalisch unterlegt wurde von einem Komponist mit dem Namen Hans Erdmann. Die Musik, die ist eher weniger düster und dramatisch gewesen, eher so ein bisschen verspielt, manchmal sogar ein bisschen märchenhaft, könnte man schon fast sagen. Über die Jahre hinweg ist die Musik dann wieder neu komponiert worden. Das ist ja dem geschuldet, dass man die Musik ja nicht hat aufnehmen zusammen mit dem Film, sondern dass früher im Kino tatsächlich Orchester die Musik, die Filmmusik live eingespielt haben. Irgendwann ist sie eben blöderweise nicht die Noten verloren gegangen zu dieser Musik. Und ich glaube, es war ein Orchester aus Österreich oder so, hat es nach irgendwann später dann mal, das ist noch gar nicht so lange her, probiert die Musik, die Filmmusik zu Nosferatu wieder zu rekonstruieren. Und das wäre ja die Musik, die wir heute hören. Die Version, die ich euch verlinkt habe, das ist, glaube ich, die Version, die Stücke drin hat, auch vom Komponist Johann Sebastian Bach, oder auch angelehnt sie an die Stücke. Hängt mich nicht daran auf, ihr seht selber, wenn ihr euch den Film zu Gemüte führt und wenn ihr kein Interesse daran habt, interessiert mich auch nicht gross, von wem das die Musik ist inspiriert worden. Ich habe kurz drei Orte angesprochen, viel zu Deutschland und was eigentlich für einen expressionistischen Film auch noch sehr markant war, viele Aussenaufnahmen. Man sieht auch viele Tiere und Pflanzen. An einem Ort habe ich es recht witzig gefunden, da wird ein Werwolf gezeigt und für das hat man nicht einen Wolf gefilmt oder einen Hund oder so etwas, sondern eine Streifenhyäne, was ich so für die 1920er Jahre eigentlich auch noch relativ speziell finde. Visuelle Effekte hat es dann zumal auch schon gegeben. Sie arbeiten viel so mit Zeitraffereffekten, zum Beispiel so für eine Kutschenfahrt, die relativ am Anfang kommt, darzustellen. Das ist auch sehr witzig jetzt aus der heutigen Sicht, wie sie das gemacht haben. Und irgendwie hat es extrem viel Charme. Dann haben sie auch mit Negativbildern geschafft, zum Beispiel so einen Wald, so ein bisschen wie einen Geisterwald lassen zu erscheinen. Doppelbeleuchtung war auch ein Thema gewesen, Überblendungseffekte, wenn zum Beispiel der Vampir durch eine Tür durchläuft, ohne dass die Tür aufgeht. Also ziemlich kreativ ist man da mit den Mitteln umgegangen, die man dann zumal zur Verfügung hatte. Ja, jetzt müssen wir aber auch über das Highlight reden von diesem Film und auch das, was der Film eigentlich schlussendlich auch über die gute 1 Stunde 30 dreht, und das ist der Vampir, der Nosferatu, der Graf Orlok, gespielt vom dann zumal eher unbekannten Theaterschauspieler Max Schreck. Der hat gelebt von 1879 bis 1936, ist also 56 geworden und schon bei Nosferatu war er seine 40er gewesen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr euch schon mal ein bisschen mit Vampirfilmen auseinandergesetzt habt, habt ihr sicher schon mindestens einmal irgend so ein ikonisches Bild gesehen vom Max Schreck als Graf Orlok mit dem bleichen Gesicht und der Glatze, den spitzigen Ohren, den Vampirzähnen, die da schon wie vorne rauskommen, anstatt dass sie auf der Seite so Eckzähne waren, wie man es dann später kennt hat aus den Vampirfilmen, hat etwas sehr Animalisches und eigentlich wenig mit dem edlen, gentlemanartigen Auftreten von anderen Dracula-Interpretationen zu tun, wo dann später eher so galant daherkommen mit einem schicken Umhang, wie zum Beispiel der Bela Lugosi oder Christopher Lee. Auf jeden Fall ist der Max Schreck als Graf Orlok eine sehr einprägsame Erscheinung, so wie der ganze Film sehr einprägsam ist. Kann man also durchaus auch heute noch schauen. Von mir gibt es definitiv eine Empfehlung, wenn einem das Schwarz-Weisse und Stummfilmartige nicht abschreckt. Es ist natürlich ein kleines anderes Film schauen, als wenn man sich aktuelle Filme anschaut. Also es braucht schon ein bisschen Motivation, sage ich jetzt mal. Man muss sich auf das einlassen. Und mir denkt, es funktioniert recht gut. Ich am Anfang auch ein bisschen bin ich auch ein bisschen skeptisch gewesen, aber ich konnte das relativ schnell nachher ablegen. Und die anderthalb Stunden sind für mich relativ genussvoll über die Bühne gegangen. Also ich bin froh, dass ich den Film jetzt endlich mal geschaut. Und natürlich haben sich da in den 100 Jahren, wo der Film schon alt ist, ganz viele Fakten angesammelt. Und seine Bedeutung, die ist unbestritten für die Filmwelt. Dass es nicht zu fest ausartet, habe ich jetzt hier einfach ein paar Fakten rausgepickt, die aus meiner Sicht nennenswert sind. Im Kino gelaufen ist der Film 1922, aber erst 49 Jahre später das erste Mal im Fernsehen gelaufen. Beim Erscheinen hat er vorwiegend positive Kritiken bekommen. Kritische Stimmen haben hingegen gefunden, er sei zu wenig gruselig, weil zum Beispiel der Vampir zu hell ausgeleuchtet wurde. Teilweise haben sich Kritiker auch lustig gemacht über die Art und Weise, wie der Max Schreck den Vampir gespielt hat. Eben so ausdrucksstark, wie das halt dann zumal gang und gäbe war. Und mir jetzt natürlich, wenn ich das auch gelesen habe, auch mal Filmkritiker sind einfach schon dann zumal ein Klugscheisser, ist ein Scheissbach gewesen. Obwohl der Film vorwiegend positive Kritiken bekommen hat, war er finanziell kein grosser Erfolg, hat überhaupt nicht rendiert. Das grosse deutsche Filmunternehmen UFA hat sich zum Beispiel auch geweigert, den Film in grossen Kinos zu zeigen. Darum ist Nosferatu auch nur in kleinen Kinos gelaufen. Prana ist dann finanziell schon 1922 ruiniert gewesen, hat dann schon das Konkursverfahren eingeleitet und Nosferatu ist gepfändet worden. Auf alles auf hat die Witwe von Bram Stoker, die Dracula geschrieben hat, Prama verklagt wegen Urheberrechtsverletzung, weil die Filmemacher ja kein Recht hatten am Dracula-Stoff. 1925 ist dann durchgesetzt worden, dass alle Filmkopien von Nosferatu müssen zerstört werden. Trotzdem haben wir das Glück heute, dass ganz viele von diesen Filmkopien überlebt haben, sonst könnten wir ja den Film heute gar nicht mehr schauen. In den USA war er übrigens Public Domain, weil dort kein Copyright ist beantragt worden. Das hat die Witwe von Bram Stoker und ihre Anwälte irgendwie verpennt gehabt. Also das heisst, dort war von Anfang an frei von Urheberrecht und das ist auch mitunter auch der Grund, dass er in den USA schon war, dass wir ihn heute immer noch zur Verfügung haben. Ab den 1980er hat man dann angefangen, den Nosferatu zu restaurieren, hat ihn dann auch wieder neu bearbeitet. Mittlerweile gibt es etliche unterschiedliche DVD-Versionen. Unter anderem eben auch, weil sie in den USA kein Urheberrecht hat gegeben auf diesen Film, hat man echt damit können machen, was man hätte wollen. Dann hat es 1979 unter der Regie vom berühmten deutschen Filmemacher Werner Herzog ein Quasi-Remake gegeben, wobei eben Quasi und in Anführungszeichen Nosferatu Phantom der Nacht mit dem Klaus Kinski als Vampir und Bruno Ganz, einem berühmten Schweizer Schauspieler, als jungen Anwalt, der zu ihm auf Transsilvanien reist. Der Film war aber dann hingegen in Farbe und mit Ton gewesen. Und 2000 hat es dann einen Film gegeben, wo ich als zweites gerne möchte empfehlen, nebst Nosferatu, weil in diesem Film erfahrt man, was eigentlich genau passiert ist bei den Dreharbeiten zu dem Nosferatu.
Roll camera. Iris in. Begin.
It's been a fitful night, but you wake refreshed.
What is that beside you?
It's a book about vampires.
Nosferatu.
Director F.W. Murnau had an obsession. To create the world's most realistic vampire movie.
Meet Count Orlok.
The overture to our symphony of horrors.
How dare you destroy my photographer!
Why not the script girl?
I'll eat her later.
Shadow of the Vampire aus dem Jahr 2000 mit John Malkovich als Friedrich Wilhelm Murnau und dem wunderbaren Willem Dafoe aus Max Schreck. Für all die, die wirklich wissen, was hinter den Kulissen der Dreharbeiten zum 1922 Nosferatu genau passiert ist. Ja, und das wären sie schon, meine beiden ersten vampirischen Filmtipps für euch. Nosferatu aus dem 22 und Shadow of the Vampire aus dem 2000. Es sind, glaube ich, zwei Vampirfilme, die überhaupt mal oder wieder mal eine Erwähnung verdient haben und durchaus ein Blick wert sind, zumal Nosferatu, wie schon erwähnt, auch auf YouTube verfügbar ist. Apropos, das gilt übrigens auch für die dritte Vampir-Filmempfehlung, die es jetzt gibt. Ein Film, der wie Nosferatu älter ist als deine Grossmutter.
Haben Sie gehört?
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Ja, mal älter als meine Grossmutter ist der Film stolze 91-jährig, 1932 rausgekommen. Auch wieder eine deutsche Produktion, zusammen mit Frankreich zwar, aber eben auch mehrheitlich zu Deutschland. Auch wieder schwarz-weiß, diesmal aber mit Ton und mit Dialog, wie ihr jetzt gehört habt in diesem kleinen Ausschnitt. Vampir, der Traum des Alan Grey, wobei hier Vampir mit Y geschrieben wird. Soll ich jetzt Vampir sagen, euch, dass ihr es wisst? Nein, ich glaube, die könnt ihr das einfach so im Hinterkopf behalten. Weil man früher eben die beiden Schriftweisen hatte, Vampir mit I und Y. Mittlerweile braucht man ja das Gängigere mit I, aber eben dann zumal Vampir mit Y. Regie geführt hat der dänische Filmemacher Karl Theodor Dreyer, der den Film auch mitproduziert und das Drehbuch mitgeschrieben hat. Übrigens hat es Vampir mit Y nur in die Empfehlungsliste hier reingeschafft, wegen meinem Bär. Wir haben auch vor kurzem auf einer längeren Autofahrt ausführlich über Vampirfilme geredet, weil ich eben gerade so eine Phase hatte, wo ich recht viele Vampirfilme geschaut habe. Und da hat er mir den empfohlen. Und mir ist schnell in den Sinn gekommen, dass mir der eigentlich schon in meiner Kindheit begegnet ist. Weil er, also mit Bär, ein Buch hatte über die Geschichte von allen alten Horror- und Gruselfilmen und dort Vampir auch drinnen war. Und die Bilder aus diesem Film hatte ich eigentlich wie schon im Kopf präsent gehabt, obwohl ich diesen Film jetzt erst, wahrscheinlich auch etwa 25 bis 30 Jahre später, das erste Mal gesehen habe. Und natürlich packe ich euch auch diesen Film in diesen Hallowix auf die Schaugliste, findet ihr ebenfalls auf YouTube.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Vampir mit Y gibt es übrigens sogar auch mit dem Kommentar vom grandiosen mexikanischen Regisseur Guillermo del Toro. Auch diese Version findet ihr in den Shownotes. So, aber es sind vielleicht gleich noch ein paar Worte, die ich mehr muss verlieren muss, für euch das Werk ein bisschen schmackhaft zu machen, all denen, die es jetzt schon hat abgelöscht haben, weil sie gehört haben, dass auch der relativ alt ist und immer noch in schwarz-weiß. Vampir basiert lose auf der Novelle Carmilla aus dem Jahr 1872, also die ist sogar noch vor Dracula erschienen. In dieser Novelle geht es um eine junge Frau, die einem weiblichen Vampir mit dem Namen Carmilla begegnet. Hat scheinbar eben auch Einfluss gehabt, die Geschichte auf Bram Stoker, die Dracula geschrieben hat. Und die Novelle war dann eben eine Vorlage für ganz viele Vampirfilme, unter anderem auch einen Film aus dem Jahr 2009 mit dem Titel Lesbian Vampire Killers. Ich habe von dem schon mal gehört, gesehen habe ich ihn nicht. Aber das ist schon so ein Filmtitel, wo man schon etwa die Mal begegnet ist im Zusammenhang mit Vampirfilmen. Und allein in den letzten 10 Jahren hat es ganze 5 Filme gegeben, die sich auf die Novelle beziehen oder an der orientiert haben. Aber eben die allererste Verfilmung, oder sagen wir jetzt mal lose Adaption, ist der Vampir aus dem Jahr 1932. Es geht um einen Student mit dem Namen Alan Grey, der auf der Durchreise ist und so ein kleiner Hang hat fürs Übernatürliche. Er kommt dann in ein französisches Dörfli, merkt dann schnell, dass dort irgendetwas nicht so mit rechten Dingen zu und her geht. Er verfolgt dann einen Schatten zu einem Schloss, wo er dann auch bleibt, weil er sich in die Tochter vom Schloss her verliebt. Der ihre Schwester, die wird offenbar Opfer von einem Vampir, was der Student durch ein Buch herausfindet, wo man auch an etlichen Stellen in diesem Film immer wieder eingeblendet bekommt. Und später stellt sich dann heraus, dass eine alte Frau der eben besagte Vampir ist, wo der Student auch in diesem Buch kennenlernt, beziehungsweise den Mythos kennenlernt. Der Alan Grey, der spendet der Schwester sein Blut und bekommt dann so im Delirium innen Halluzinationen. Vielleicht, weil er ein bisschen zu viel Blut hat gegeben. Wer weiss, alle, die schon mal Blut gespendet wissen, ja, dass man dann so ein bisschen schwummrig wird, wenn man Blut hat gespendet. Ja, und dort kommt der Alan Grey dann auch Halluzinationen über von seiner eigenen Beerdigung zum Beispiel und so weiter und so fort. Es tönt nach einer relativ einfachen Geschichte. Aus meiner Sicht erschließt sich das aber nicht ganz aus dem Film. Also, ich habe jetzt noch eine Zusammenfassung gelesen im Nachhinein, dass ich den Film gesehen habe. Und dort ist erst dann so, hat es die Aha-Momente gegeben, aha, das hat das bedeutet, das liegt vielleicht auch halt dran an der Sehgewohnheit. Vielleicht ist den Leuten früher viel schneller klar gewesen, um was es wirklich geht. Weil Geschichte ist, wie gesagt, wirklich nicht sehr kompliziert, wenn man es jetzt so auf dem Papier liest. Aber mir ist der Film eher so ein bisschen vorgekommen wie ein Fiebertraum. Und ich habe mich immer so während dem Film so ein bisschen gefragt, ist jetzt das wirklich passiert? Oder ist jetzt das irgend so eine Einbildung von dem Alan Gray? Was passiert jetzt hier genau? Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich erst näher herausgefunden habe, dass der Untertitel von diesem Film es eigentlich schon antönt, weil der ja heisst «Der Traum des Alan Gray». Das habe ich eben gar nicht gewusst, als ich den Film geschaut habe. Insgesamt muss ich sagen, ist es ein recht atmosphärischer Schwarz-Weiß-Film, der trotz Ton noch relativ viel Stummfilm Anleihen hat. Es war auch der erste Tonfilm, den der Regisseur gemacht hat. Und darum hat er vielleicht auch noch nicht ganz gewusst, wie er das Element Ton kann einsetzen kann. Und hat wegen dem immer noch viel Textblenden gebraucht. Wobei, die helfen zum Teil auch ein bisschen, dass man die Handlung, sage ich jetzt mal, wo mir ja nicht sofort so erschlossen ist, worden, vielleicht ein bisschen schneller dahinter kommt. Dann sind die Darstellenden zum Teil noch recht ausdrucksstark unterwegs, wie das ja in den Stummfilmen auch der Fall war. Sie haben sich auch noch nicht so ganz umgewöhnt, dass mit dem Tonfilm vielleicht sich auch das Darstellen ein bisschen ändert. Aber das hat sich ja mit den Jahren dann so, sagen wir jetzt mal, ein bisschen eingependelt. Visuell ist er aber, wie gesagt, sackstark gemacht. Ist viel am Morgen und am Abend gedreht worden und darum entsteht eben auch so eine traumhafte Wirkung, so eine surreale. Der Regisseur, der Karl Theodor Dreyer, der hat scheinbar gesagt, jetzt da der Wikipedia-Artikel zu Vampir. Man soll sich vorstellen, man sitzt in einem ganz gewöhnlichen Zimmer und plötzlich erfährt man, dass hinter der Tür ein toter Mensch ist. Und sofort verändert sich die Wahrnehmung von diesem Zimmer bei uns. Das Licht, die Atmosphäre und auch das Gefühl werden ganz anders mit dem Wissen im Hinterkopf. Und das war ja der Ansatz, den er verfolgt hat, als er den Film gemacht hat. Und mir dünkt es, das Gefühl, das bringt er extrem gut über in diesem Schwarz-Weiß-Schinken. Schauspieler waren fast alles Laiendarstellerinnen und Darsteller. Besonders für eben muss man hier die Henriette Gérard, die die alte Vampirdame gespielt hat, die ist wirklich sackgruselig, muss man sagen. So für einen alten Film aus den 30er Jahren ist mir da wirklich so ein bisschen kalter Rücken runtergelaufen. Die Hauptfigur, der Student Alan Gray, wird gespielt vom französischen Bankiersohn. Der hat den Film zum grossen Teil auch mitfinanziert, weil der Regisseur keine Geldgeber gefunden hat. Er hat darum zwei Jahre vorher einen Flop produziert und darum hat ihm niemand mehr Geld geben für Vampir. Und der Filmliebhaber, der Bankiersohn, hat ihm eben das Geld gesponsert und hat eben auch die Hauptrolle übernehmen als Alan Gray. Heute ist Vampir aufgeführt als einer der ganz frühen Klassiker im Horrorgenre und gilt auch als wegweisend in der Filmtechnik. So, jetzt aber genug Wikipedia zitiert. Schaut den Film doch auch mal, wenn ihr keine Berührungsängste habt mit alten Schwarz-Weiß-Filmen. Und die, die mit diesen Filmen jetzt wirklich nichts anfangen können. Ich kann euch beruhigen, wir haben uns jetzt vom schwarz-weißen Stummfilm zum schwarz-weißen Tonfilm geschafft. Das heisst, wir gehen jetzt noch ein Schritt weiter zum farbigen Tonfilm. Da gäbe es im Vampir-Genre ja so einiges, was man könnte vorholen. Allen voran natürlich die legendären Produktionen vom Filmstudio Hammer Films. Neben den Horrorproduktionen von Universal, auch die bekanntesten Filmproduktionen in diesem Sektor, würde ich jetzt mal behaupten. Seit den 1930er Jahren hat sich Hammer Films, also es ist übrigens ein britisches Studio, vor allem im Horror- und im Thriller-Genre gewidmet. Es gibt etliche Dracula- und Frankenstein-Filme, vielfach mit diesen beiden Hammer Films, Schauspiel-Lieblingen und Horrorlegenden, die sie heute sind, Peter Cushing und Christopher Lee. Sie haben ihren ersten Auftritt zusammen gehabt in einem Hammer-Film 1957 in «The Curse of Frankenstein». So richtig legendär ist aber nach ihr Zusammentreffen worden im Film, wo das Jahr drauf rausgekommen ist, «The Horror of Dracula», bei uns schlicht Dracula, wo Christopher Lee den Graf Dracula spielt und Peter Cushing, sein Erzfeind, der Professor Van Helsing. Die Rolle haben sie dann auch etliche Mal wieder aufgenommen in Hammer-Produktionen, wie zum Beispiel «Dracula jagt Minimädchen» oder «Dracula braucht frisches Blut». Und von dieser Sorte mit solchen komischen Titeln hat es eben noch ganz viel gegeben. in der ganzen Geschichte von der Hammer-Produktionen. Und es wäre eigentlich ein leichtes gewesen, wenn jetzt einer von denen rausgepickt hätte für die Vampir-Podcast-Folge. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht, sondern ich habe eine Produktion ausgewählt, wo Christopher Lee und Peter Cushing dabei waren. Aber nicht von Hammer ist produziert worden, sondern von einem Konkurrenzstudio, das zu dieser Zeit auch eine Horrorproduktion nach der anderen rausgehauen hat. Ein Studio namens Amicus Productions. Ja, wobei die Konkurrenz ist hier vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Weil, wenn ich diesen Namen so sage, ich weiß nicht, ob Amicus Productions euch etwas sagt. Ja. Vielen sagt natürlich Hammer etwas und darum denken auch gerne wieder Leute bei Produktionen von Amicus, die sie irgendwie per Zufall sehen, seien Hammer-Produktionen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Film ist recht ähnlich daher gekommen, stilmässig, aber teilweise eben auch ähnliche Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseure eingesetzt haben. Wie das eben auch bei diesem Amicus-Film hier aus dem Jahr 1970 der Fall ist. This house is full of sounds. The loudest is your heart pounding in the night. The softest is the sound of terror. Vampires, voodoo, vixens, and victims. You'll find them all in the house that dripped blood. Gut, hat einer noch einen geileren Effekt gefunden als ich. The House That Dripped Blood, oder auf Deutsch Totentanz der Vampire. Der erste Film in dieser Episode, wo eher Empfehlung mit Augenzwinker ist. Und ich wollte ihn eigentlich ursprünglich auch gar nicht reinnehmen, bin aber bei der Vorbereitung auf diesen Podcast immer wieder über den Film gestogelt auf einer Streaming-Plattform, nachdem ich auch schon ein paar Mal vorher den irgendwie registriert habe und nie geschaut und habe dann gefunden, ja, jetzt, wo ich schon ein Vampir-Special mache, dann musst du doch den Film mit dem Titel «Totentanz der Vampire» auch fast schauen. Obwohl ich von dem vorher noch nie etwas gehört habe. Und man muss ja ehrlich sagen, der Titel, das ist ein grober Etikettenbeschiss, den man da verbrochen hat im Deutschen. Im Film geht es nämlich ein bisschen mehr als knapp 20 Minuten von der ganzen anderthalb Stunde um Vampire. Und an was liegt das eigentlich? Totentanz der Vampire ist keine, sage jetzt mal, zusammenhängende Geschichte in dem Sinn, sondern eher ein Episodenfilm. Das heisst, es werden verschiedene einzelne Geschichten erzählt, die nur durch einen Showplatz verbunden sind. Es geht nämlich um ein altes Haus, eben das House That Dripped Blood, wo die vier Hauptfiguren in ihren einzelnen Episoden zu jeweils anderen Zeiten Mieter waren, also von diesem Haus. Und die hat alle ein unheimliches Schicksal erlebt. Und das Schicksal wird vom Vermieter an einen Ermittler erzählt, der eben möchte aufklären, was mit dem vierten Opfer passiert ist. Das ist ein berühmter Schauspieler, der ist verschwunden. Und der rollt der Vermieter all die Geschichten auf. Und das sind die verschiedenen Episoden in diesem Film. Also so geht es in der ersten Episode um einen Autor, der eine Mörderfigur erfängt, wo er irgendwie zum Leben erwacht und den Autor dann umbringt. Dann in der zweiten Geschichte geht es um ein Wachsfigurenkabinett, wo das Abbild von einer Frau entdeckt wird, die zwei Freunde früher mal geliebt hatten. Und der eine von diesen zwei Freunden wird eben hier gespielt von Peter Cushing. Dann in der dritten Geschichte zügelt Christopher Lee mit seiner Tochter in das Haus. Es stellt sich relativ schnell mal heraus, dass sie magische Kräfte scheint zu haben und die von ihrer Mutter geerbt hat. Also wahrscheinlich ist es ein Hex. Und in der vierten Episode wird der eben arrogante Schauspieler in einen Vampir verwandelt. Also ich habe jetzt sozusagen alles verraten, was in diesem Film irgendwie eine Rolle spielt, weil ich mal davon ausgehe, dass die den Film sowieso nicht schauen. Mit dem fehlleitenden Titel «Totentanz der Vampire». Ich kann mir vorstellen, dass man diesen Titel gewählt hat, weil Vampire wahrscheinlich nach all diesen Dracula-Verfilmungen und dem Hammer-Vampir-Hype, der zu dieser Zeit auch geherrscht hat, Fragezeichen, ein Filmtitel, der Vampire drin hat, sich auch besser verkauft hat. Das ist mal so meine Theorie. Dann hat es noch eine kleine andere Enttäuschung gegeben, nebst dem, dass eben die Vampire nicht wirklich eine grosse Rolle spielen in diesem Film. Christopher Lee und Peter Cushing, die sieht man nicht einmal zusammen in diesem Film. Sie kommen, wie ich es vorhin gesagt habe, nacheinander in diesen Episoden vor und sie im Endeffekt eigentlich auch nur in diesem Film drin gewesen, damit der Film gut vermarktet werden kann. Also Titel und die Schauspieler, die man engagiert hat, ist eigentlich so ein kleiner, sagen wir, eine Mogelpackung. Trotzdem muss ich sagen, es hat gleich Spass gemacht, den Film zu schauen, auch dank all den anderen Darstellern, die da dabei waren, die erwähnenswert sind. Man könnte zum Beispiel noch den Daniel Elliott kennen.
Da hat Marcus Brody im ersten und im dritten Indiana Jones gespielt, zum Beispiel. Und dann Joss Ackland, ein holländischer Schauspieler, den man aus Lethal Weapon 2 kennt. Alle, die den Film haben gesehen, die wissen, auf was sie raus will.
Diplomatische Immunität!
Genau, der grusige Diplomatenarsch. Und der John Pertwee, heisst der, glaubst du? Das ist der, der am Schluss dann eben den Vampir spielt. Und den kennen auch Dr. Who-Fans. Also ich habe noch nie eine Folge aus dieser Serie gesehen, aber der hat offenbar mal einer von diesen 100'000 verschiedenen Dr. Who's gespielt, was mittlerweile schon gibt. «Totentanz der Vampire» ist der dritte so geartete Episodenfilm von Amicus nach «Die Todeskarten des Dr. Schreck» und «Der Foltergarten des Dr. Diablo». Und dann hat es noch 5 weitere solche Episodenfilme gegeben bei Amicus, unter anderem «Irrgarten des Schreckens», der 1972 erschienen ist, sowie auch «Geschichten aus der Gruft», weil die ab Ende 80er Jahre sogar eine TV-Serie daraus entstanden ist, die bis Mitte 90er Jahre ist gelaufen, mit dem berühmten Crypt Keeper. Horrorfans kennen den natürlich. Und noch ein letzter Fun-Fact, den ich euch zu «Totentanz der Vampire» möchte mit auf den Weg geben. Der soll tatsächlich neu verfilmt werden. Wenn, wie, was und wo und überhaupt, das ist nicht bekannt. Und ja, würde ich euch jetzt das empfehlen? Ja, man kann es nicht mal geben, wenn man will. Es ist jetzt nicht verkehrt. Also wenn man das Gefühl hat, man hat viel vorige Zeit oder schnell so ein 1,5 Stündchen, wo man irgendwie Bock hat auf so einen kleinen alten 70er Schinken, was ein bisschen belanglos ist, aber irgendwie gleich noch witzig. Ich meine, er ist kurzwillig oder die kurze Laufzeit und die vielen Geschichten, die erzählt werden. Ja, ich würde es mal so eine Empfehlung mit Vorbehalt nennen. Aber warum ist er denn auf dieser Liste dabei? Weil ich es jetzt gleich witziger gefunden, die Hintergrundgeschichte mit dem Konkurrenzstudio zu Hammer zu erzählen und was die so gemacht haben. Eigentlich eben, ist er nur so ein bisschen spasshalber auf dieser Liste gelandet. Und wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch die nächste Anführungszeichen-Empfehlung.
I just met this girl named Buffy.
I'm Pike.
Pike isn't a name, it's a fish.
I liked her, even though she seemed kind of flaky. But as it turns out...
You have been chosen, Buffy.
To do what?
To stop the vampires.
And things started getting weird around here.
Are we having a nightmare?
You threw a knife at my head.
And you caught it.
Oh. Yes, I am.
Buffy, the Vampire Slayer.
Nach den 20er und 2000er mit Nosferatu und Shadow of the Vampire, den 30er mit Vampir und den 70er mit Totentanz der Vampire, machen wir mit dem 5. Film, wo hier so eine empfehlige Anführungszeichen ist, ein Gumpi 90er Jahren mit Buffy the Vampire Slayer oder auf Deutsch Buffy der Vampirkiller. Und gewitzte Vertreterinnen und Vertreter aus der Generation Y und Eltern haben schon gemerkt, das klingt jetzt nicht nach dieser Fernsehserie Buffy im Bann der Dämonen, die ab 1997 ist ausgestrahlt wurde mit der Sarah Michelle Gellar in Rolle von Teenagerin Buffy, die mehr oder minder freiwillig zur auserwählten Vampirjägerin wird. Und die Serie, die es 2 Ableger davon gegeben hat, erstens die Serie Angel, Jäger der Finsternis und zweitens animierte Buffy-Serie. Nein, um diese Serie geht es nicht. Es geht nämlich um einen Film aus dem Jahr 1992. Und das wissen wahrscheinlich ganz viele gar nicht. Der schreit einem 90er so richtig mit 1278 Dezibel voll ins Gesicht. Schrillende Farben, Frisuren, klugscheissende und wichtig tuerische Teenies, Rock- und Pop-Songs aus dieser Zeit und relativ flachen Kindskopfhumor. Und heute würde man das Ganze auch in die Kategorie Trash abtun. Das zeigt auch schon die simpel gestrickte Story. Seit Jahrhunderten gibt es Auserwählte, die von einem älteren Mentor ausgebildet werden, zu einer Vampirkillerin. Jahrhundertelang sind die Auserwählten gegen grossbös Vampir Fürst Lotos gescheitert. Aber Anfang 1990er Jahre scheint eine 17-jährige Highschool-Schülerin die Auserwählte unter den Auserwählten zu sein. Eine junge Frau namens Buffy, die zuerst die oberklischemässig zickige Highschool-Cheerleader-Tusser repräsentiert. Widerwillig durch eine harte Ausbildung, durch eben wieder gleich alt Mentor Oder ist es überhaupt der gleiche? Auf jeden Fall sieht er genau gleich aus wie der aus vorderen Jahrhundert, ist aber auch egal. Es wird auf jeden Fall zur unberechenbaren, tödlichen und superathletischen Vampirkillerin ausgebildet. Aber ist sie dem Vampirfürst gewachsen, der schon seit Jahrhunderten sein Unwesen treibt? Ja, Buffy war 1992 ein riesen Flop gewesen. Und eigentlich ist es darum erstaunlich, dass aus dem heraus eine Kultfernsehserie entstanden ist. Mittlerweile könnte man, wie ich gesagt habe, eben in Kategorie Trash abtun. Also so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist. Und da kommt mir an dieser Stelle schnell etwas in Sinn. Weil hat der Steffen, also der Trash-Taucher, letzte Woche nicht irgendetwas gesagt? Ich komme gerade wieder. Wait a minute. Hear this. And we're back. So, das musste ich jetzt schnell klarstellen und darum könnte es sein, dass ihr vielleicht im Verlauf des nächsten Jahres in Genuss kommt von einer ganzen Folge über die Buffy. Auch nicht auf dem Filmsünder-Kanal, aber vielleicht auf einem anderen, wer weiss. Aber item machen wir weiter. Ja, ich halte mich nämlich jetzt. Ich habe verdammt Spass gehabt, dem blöden Schwachsinnsfilm Buffy. Der ist so durch bei Rot und dämlich. Der macht einfach schon wieder Spass, weil er ist irgendwie auf eine charmante Art und Weise blöd und dämlich. Zudem hat es ein paar ganz krasse Funfacts, wo man kann sagen, zu Buffy, die Vampirkillerin. Es hat einen Wahnsinnsriegen von Darstellenden. Da geht die Hauptdarstellerin Christy Swanson geht ein bisschen in den Hintergrund als nicht so grosser Name. Aber auch sie ist charmant als Buffy und eigentlich auch die perfekte Besetzung. Und ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen verliebt in sie. Ich gebe es zu. Aber jetzt müsst ihr hören, wer da sonst noch alles dabei ist. Wir haben Donald Sutherland als Mentor, eine Schauspiellegende. Ich sage nur, wenn die Gondeln Trauer tragen, die Körperfresser kommen. Oder die Jüngeren kennen ihn vielleicht wahrscheinlich aus den Tributen von Panem. Dann haben wir Luke Perry aus Beverly Hills 90210, oder wie das heisst. Der hat ja seine letzte Rolle im 2019er Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino gespielt. Er ist ja dann gestorben an einem Schlaganfall, tragischerweise. Er spielt hier in Buffy den Vampirkiller, den Bad Boy Rocker Aussenseiter, der am Schluss gleich einen hübschen blonden Cheerleaderin der Hof macht. Dann haben wir seinen Kumpel, der wird gespielt von einem jungen David Arquette. Den kennen die Horrorfans ja vor allem als Dewey aus Scream. Dann geht's noch weiter, ich bin noch nicht fertig. Die Oscar-Preisträgerin, die spätere, Hilary Swank, die spielt eine von den Tussi-Klicken-Kolleginnen von Buffy. Und das war, glaube ich, ihre erste Kinorolle, wenn es mir recht ist. Und dann haben wir den Rutger Hauer, genau, der Rutger Blade Runner, All Those Moments Will Be Lost in Time, Like Tears in Rain, Hauer. Er spielt den grossbösen Gegenspieler, der Vampirfürst Lotus, in diesem Film. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen kleinen Auftritt. Ja, da habe ich auch recht gestaunt, wo der plötzlich irgendwie auf der Bildfläche erschienen ist. Oder besser gesagt, auf dem Spielfeld. Der Ben Affleck spielt nämlich hier Basketballspieler. Also durchaus ein Riegen, der aus heutiger Sicht recht krass markiert, muss man sagen. Und auch beim Drehbuch haben wir einen aus der 1A Hollywood-Riege dabei, wobei der mittlerweile eben auch ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen ist, weil scheinbar leider auch ein Arschloch soll sein und die Leute schlecht behandelt hat auf dem Set. Also bei dem Film ist es jetzt nicht, aber auch sonst hat man da schon Geschichten gehört. Der Joss Whedon, der heute für so kleine, unbedeutende Sachen bekannt ist, wie die beiden ersten Avengers-Filme oder legendäre Serien gemacht hat, wie Firefly oder eben auch Buffy im Band der Dämonen, der ab 1997 über die Fernsehbildschirme ist geflimmert. Hier mit diesem Film hat er einem Klischee entgegenhalten, dass Frauen in Horrorfilmen gängen nur die kreischenden Damsel in Distress waren. Ja, aber ich muss sagen, es ist mit, ja, nicht ganz gelungen, dass der Reiche, klar ist Buffy ein starker Charakter, aber ich glaube, er hat nicht unbedingt so eine Trash-Perle erschaffen. Aber eben, das ist doch schön, können wir das heute als Trash-Perle aus den 90er Jahren geniessen und wenn man mal wieder in die Zeit möchte eintauchen und schauen, wie Filme dann zumal sie gemacht wurden, dann kann man sich Buffy, die Vampirkillerin, ganz gerne mal eben, wie gesagt, mit den Augen zwinkern, mal reinziehen. Gibt es übrigens auf Disney Plus und genau dort bin ich auch über diesen Film gestockelt und dort findet ihr auch meinen mittlerweile Film, Vampir-Film-Tipp Nummer 6 in dieser Podcast-Folge. Ein Film, den ich jahrelang nicht mit dem Arsch angeschaut habe, weil es eine Neuverfilmung ist von einem Vampirfilm aus den 80ern, den ich wirklich von Herzen liebe. Und ich wusste, ja, das kann doch nur mit Hosen gehen mit dieser Neuverfilmung. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass ich mich fast 12 Jahre lang, ja, man kann schon sagen, relativ täuscht habe.
Adam Johnson. Adam.
You know, Adam's missing, right?
Right? Kids aren't coming to school. It happens all the time.
I don't know if you're paying attention to roll call, but he's not the only one that's gone.
You're nuts.
This is my son, Charlie, and his girlfriend.
Hi. So Jerry is our new neighbor.
Now listen to me. We graphed up all the disappearances. That's you right there in the center next to his house. I really hate to be the one to tell you this, but that guy, your neighbor?
Jerry.
Yeah, he's a vampire.
That is a terrible vampire name, Jerry.
Es geht hier die Neuverfilmung von Fright Night, einem Film, einer Horrorkomödie aus dem Jahr 1985 und einer von meinen Lieblingsvampirfilmen. Weil dann zumal von dem typischen Vampir-Klischee ein bisschen weggekommen, ja, so der edu, erhabene Gentleman-Vampir aus dem 19. Jahrhundert oder früher vielleicht sogar auch schon, wo vom Erwachsenen-Team meistens an Vampirjägerinnen und Jäger entlarvt und gejagt wird. Bei Fright Night ist es eben ein bisschen anders, weil der spielt in einer modernen Umgebung, Mitte 80er Jahre. Der Vampir ist auch dementsprechend ein gut aussehender, charmanter Frauenschwarm, wie man sich zu dieser Zeit wahrscheinlich vorstellt, ohne Anzug und Umhang. Er zieht in ein ganz normales Einfamilienhaus in der amerikanischen Vorstadt und wird dort von nicht Erwachsenen, sondern von einem jungen Schüler entlarvt, der gerade vis-à-vis wohnt. Und weil sich der junge Schüler nicht besser zu helfen weiss, besucht er Peter Vincent, einen Moderator aus einer trashigen Horror-Fernsehsendung, wo vorgibt, dort der Meister zu sein, wenn es darum geht, Vampire und andere Monster zu Handwerk zu legen. Und da, auf den Peter Vincent, will eben der junge Schüler zurückgreifen, wenn er den Vampir, der vis-à-vis von ihm wohnt, will in die Schranken weisen. Das ist grob die Handlung von Fright Night aus dem Jahr 1985. Und ist auch grob die Handlung von Neuverfilmung, die es 26 Jahre später gegeben hat. Fright Night aus dem Jahr 2011. Und der Film, was jetzt darum geht. Wie gesagt, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock gehabt, den Film zu schauen. Gerade weil zu dieser Zeit, gerade so 2000er, 2010er, viele Neuverfilmungen sind rausgekommen, zu Filmen aus den 80er und 90er, die überhaupt nicht gut waren. Ich denke da zum Beispiel an Robocop, an das Remake, an Nightmare on Elm Street oder Total Recall. Lustigerweise spielt im letzten, den ich jetzt genannt habe, einer auch mit, der in diesem Film die Hauptrolle spielt, der Colin Farrell, den ich ja eigentlich einen super Darsteller finde. Seine Filme sind aber immer so ein bisschen von Qualität, so, ja, mal Hit, mal Miss gewesen, vom Meisterwerk bis her zu den übelsten Rohrkrepier, hat ein bisschen alles in seinem Fundus mittlerweile. Und ich habe eben ein bisschen Schiss gehabt, dass die neue Verfilmung von Fright Night eher so in die zweite Kategorie, also in die Kategorie von der üblen Rohrkrepier geht. In den letzten Jahren habe ich dann aber besonders auch in Filmpodcasts und von Filmaficionados immer wieder gehört, dass dieser Film gar nicht so verkehrt sei, sondern sogar recht gut soll sein. Und darum habe ich mir jetzt mal Ruck gegeben und den Film geschaut. Und ich muss sagen, ich bin auch recht positiv überrascht worden. Bevor ich aber mit dem Lob für den Film anfange, wollte jetzt gleich noch der einzige grosse Negativpunkt schnell loswerden, dass wir das erledigt haben. Ja, aber er gewichtet halt leider schon ein bisschen fest, weil er immer wieder zum Ausdruck kommt, der Negativpunkt. Und das sind die Effekte. Leck mir, sieht die Scheisse aus. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Das Original hat in den 80er Jahren noch voll auf praktische Effekte gesetzt. Und wer den Podcast regelmässig hört, weiss, ich stehe auf praktische Effekte, auf handgemachte Effekte. Also, dann zumal sei es, wenn wie der Vampir dargestellt wird oder an ihrer Stelle verwandelt sich ein Jugendlicher so in ein wolfsähnliches Vampirwesen. Und das sieht wirklich absolut genial aus, auch heute noch. Man sieht zwar, es sind Effekte, also handgemachte, aber das macht auch den Charme irgendwie aus von diesem 80er-Jahr-Fright-Night-Film. Hingegen, in Neuverfilmung, ist alles am Computer entstanden. Also gerade zu dieser Zeit, 2000er, 2010er, hätten die ja schon extrem gut können aussehen. Ja, wenn man zum Beispiel Avatar nennt oder so etwas. Ja, ja, ich weiss, Fright Night hat natürlich nicht ein Budget gehabt wie Avatar, aber ich meine, Gott vertelle sich, das Original aus den 80er hat 9 Millionen gekostet. Neue Verfilmung, geschätzte 30 Millionen, also rund 3,5 Mal so viel. Also der hätte schon mehr drin liegen können. Darum leck mir Film. Ich kann da ein paar Beispiele nennen. Vampirfratzen, die sind übertrieben monstermässig am Computer generiert worden. Also, es sind so riesige Schnurren mit einem Gebiss aus scharfen Zähnen, was so eher an einem Raubtier ähnelt, aber eben einfach nicht gut aussieht. Wirklich lächerlich und nicht bedrohlich. Ah, da hätte ich mir die alten Plastikzähne, die man früher so angeklebt hat in den Vampirfilmen, die hätte ich mir wieder zurückgewünscht in diesem Film. Ja, und auch der Rest, wenn zum Beispiel ein Auto durch die Luft geschleudert wird oder Blut spritzt, das ist alles am Computer entstanden und sieht leider optisch auch scheisse aus. Und das hat mich jedes Mal ein bisschen rausgeschissen aus diesem Film und auch dazu geführt, dass er bei meiner persönlichen Wertung, zwar gerne noch bei soliden 3 von 5 Sternen würde landen, wäre aber durchaus mehr möglich gewesen, muss ich jetzt ehrlich sagen, mit einem fetten Abzug, den es gibt, einfach für die Effekte. Ja, es ist ein bisschen schade, aber ich betone es jetzt extra so, dass ihr mit den schlimmsten Erwartungen, was die Effekte angeht, in diesen Film reingeht, weil dann seid ihr vorgewarnt. Den Rest könnt ihr dafür geniessen, weil der ist wirklich gut. Und jetzt gehe ich auf die Gründe, warum dieser Film jetzt gleich auf dieser Liste hier ist gelandet. Good News! Erstens sagt die Story. Was? Jetzt hat er doch gesagt, es sei genau die gleiche Geschichte im Original. Ja, bis zu einem gewissen Moment stimmt das. Dann aber schlägt er eine ganz eigene Richtung ein. Und das sogar relativ gleich im Film. Ich würde sagen, das Stichwort ist die ganze Vampir-Mythos-Geschichte, wo ja sagt, dass ein Vampir nicht einfach so in ein fremdes Haus oder in eine fremde Wohnung hineingehen muss, von den Hausbesitzer oder den Wohnungsbesitzer oder Bewohner eingeladen werden. Und mit dem spielt ja schon das Original recht gut. Und auch hier im neuen Fright Night, also im neuen Fright Night, das ist ja mittlerweile auch schon über 10-jährig, aber hier wird das an einem gewissen Punkt auch eingebaut, das Thema. Und dann hat man das Gefühl, ja, es passiert auch wieder das Gleiche wie im Original. Aber an diesem Punkt dreht er eben die ganze Geschichte ein bisschen um. Und der Rest des Films ist dann völlig anders als das Original aus den 80er Jahren. Mehr möchte ich aber an dieser Stelle nicht verraten. Aber es gefällt mir, was sie hier gemacht haben. Vor allem auch, dass sie etwas Eigenes gemacht haben. Das Drehbuch geschrieben hat übrigens Marty Noxon. Das war auch Drehbuchautorin von 24 Folgen von Buffy. Regie hat ein Mann namens Craig Gillespie geführt, der australische Filmemacher, wo ich das Gefühl hatte, ich habe nebst dem Fright Night Remake nie etwas von ihm gehört, bin aber eines Besseren belehrt worden, als ich mal auf die Filmografie schaue von diesem guten Herr. Der hat nämlich unter anderem Lars und die Frauen gemacht mit dem Ryan Gosling aus dem Jahr 2007. Dann 10 Jahre später I, Tonya mit der wunderbaren Margot Robbie, wo sie die Kunsteisläuferin Tonya Harding spielt, wo er notabene auch eine Oscar-Nomination eingeheimst hat. Oder 2021 haben sie der Cruella gedreht, Vorgeschichte vor pelztragenden Hundehasserin, die man ja vor allem aus dem Trickfilm 101 Dalmatien von Disney kennt. Die Regie ist aber bei Fright Night, jetzt sage ich jetzt mal nicht der grosse Positivpunkt, natürlich, es fällt nicht gross auf, also ist solid gemacht und darum eben. Was erwähnenswert ist, dafür sind die Schauspielerinnen und Schauspieler. Die sind alle wirklich durchs Band durch sensationell. Allen voran natürlich der Colin Farrell, wo der Vampir Jerry spielt. Der hat herrlich Spass an dieser Rolle. So als arroganten, übermächtigen, frauenverschleißenden Blutsauger und der böse Antagonist in diesem Film. Dann haben wir den Anton Yelchin als Charlie Brewster, der Teenager, der eben neben Charlie wohnt und ihn als Vampir entlarvt. Beziehungsweise muss man ja sagen, sein Sandkastenfreund der Ed. Der findet ja aus, dass der Jerry ein Vampir ist und steckt es näher am Charlie und dass er eben dann, dem Jerry auf die Schliche kommt. Es hat auch ein einen tragischen Hintergrund. Der Anton Yelchin, der ist 2016 mit 27 gestorben. Und das wirklich so auf eine richtig traurige und tragische Art. Irgendwie ist er von einem Auto rückwärts in einem Tor vor einer Einfahrt vor einer Garage ist er verdrückt worden. Also wirklich ganz traurig. Auch er, einer von denen, der im Club 27 gelandet ist, unfreiwilligerweise. Aber reden wir über etwas Schöneres. Die Mutter von Charlie, die wird nämlich gespielt von Toni Collette. Die ist ja, sag ich jetzt mal, ganz böse, wage ich mir jetzt da auf den Stuss, die ist immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Bis spätestens zum Horrorfilm Hereditary, würde ich mal sagen, wo sie dann so richtig auf dem Schirm ist gelandet von den Horrorfans. ja, bei Knives Out und etliche andere Filme in den letzten Jahren mitgespielt. Das zähle ich jetzt alles gar nicht auf. Das könnt ihr selber recherchieren. Dann haben wir Imogen Poots. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht, aber ist ja gleich. Die könnte man vielleicht kennen aus dem Film, aus dem versuchten Film 28 Weeks Later, aus der Fortsetzung von 28 Days Later. Auf jeden Fall spielt die hier, die Poots, die Freundin von Charlie und ist für einmal die angesagte Highschool-Schönheit, die sich in richtig Typ verliebt, nämlich nicht in die blöden Macho-Macker-Sportler-Arschloch-Fressenen, sondern in Todlieb-Nerd. Und das hat mir irgendwie gefallen und die Poots, die spielt das zuckersüß, muss man einfach so sagen. Und zu guter Letzt haben wir noch David Tennant als Peter Vincent, wo ihr vielleicht kennt aus den Harry Potter Filmen oder auch der hat mal einen Dr. Who gespielt gehabt. Der Peter Vincent ist hier wie im Original ein Fernsehmonsterjäger, der aber der im 80er Original noch so eher im Stil war wie die Vampirjäger aus dem 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel Van Helsing, wie sie in den Hammer-Dracula-Filmen dargestellt wurden, ist der hier so eine Art Sektenguru, ähnlicher Showman, der sich permanent in Leder einkleidet, lange Haare hat und so einen Hipster-Bart. Stellt sich dann natürlich später mal aus, dass das alles nur ein Kostüm ist, aber gleich etwa so, wie man sich so TV-Showman zu den frühen 2010er irgendwie vorgestellt hat, wie er könnte oder wie er will beim Publikum Eindruck schinden. Ich glaube, da hat die alte Version aus den 80er Jahren bei einem jungen Publikum auch nicht mehr so gut funktioniert, so rein optisch. Darum finde ich es umso cooler, haben sie jetzt den Namen nicht abgeändert. Peter Vincent wird als Name beibehalten. Der wird ja zusammengestellt aus den beiden Namen von der Horror-Ikone Peter Cushing und Vincent Price, wo dann ja, wahrscheinlich jetzt im 2011 von den jungen Leuten niemand gecheckt hat, dass es auf die beiden anspielt. Und darum hätten sie eigentlich auch einen neuen Namen können zusammenstellen aus dem Namen von Teenie-Horror-Ikonen aus dieser Zeit, wo alle daraus wären gekommen, was gemeint ist, zum Beispiel Edward Jigsaw oder so etwas in dieser Art. Aber ich bin froh, haben sie es nicht gemacht. Und so bleibt da im 2011 Fright Night so eine kleine Würdigung von diesen beiden alten Horror-Urgesteinen erhalten. Ihr hört es, mal abgesehen von den Effekten, lohnt es sich wirklich, Fright Night mal zu schauen. Auch wegen dem Setting, das habe ich auch als sehr stark empfunden. Es spielt nämlich so in einem kleinen Vorörtchen von Las Vegas. Und es ist wirklich clever, weil in einer Stadt, die nie schläft, wo egal ist, ob es Tag oder Nacht ist, da fällt auch ein Vampir plötzlich gar nicht mehr auf, wo nur mehr in der Nacht unterwegs ist. Also, das wäre die sechste Vampirfilmempfehlung heute. Fright Night aus dem Jahr 2011. Und alle, die sich getrauen, schaut doch zuerst auch noch das Original aus dem 85. Ganz klare Empfehlung. Und würde ich, wenn ihr jetzt müsst auslesen aus der Neuverfilmung und dem Original, jedes Mal das Original vorziehen. Auch wenn der hier auch sehr gelungen ist, ihr habt es ja jetzt gehört. So, sechs Empfehlungen bzw. sieben Filme. Wenn man das Original jetzt von Fright Night auch noch dazu zählt, haben wir jetzt schon abgehandelt. Und jetzt kommen wir zur letzten Empfehlung an dem Freitag, der 13. Das war jetzt alles relativ alt gewesen. Also, es war keiner unter 10-jährig. Und als letztes wollte ich einen, der aus den letzten 10 Jahren kommt. Und dann bin ich mal schauen. So viel Schlaues hat es jetzt aus meiner Sicht da gar nicht gegeben. Und wo man vielleicht auch nicht kennt oder auf dem Schirm hat. Da ist mir aber dann plötzlich einer in den Sinn gekommen, der perfekt passt in die Vampirfolge und auch die perfekte Schlussempfehlung ist für euch.
When you get three vampires in a flat, obviously there's going to be a lot of tension.
Viago was an 18th century dandy.
Look, a ghost cop.
Vladislav is a bit of a pervert.
This is my torture chamber.
Deacon's like the young bad boy of the group.
I'm supposed to pay rent, but I don't.
The trouble with being a vampire is you have to be invited in.
Come in to the bar, please.
$4 is water.
Will you invite us in?
We need some fresh blood.
«What We Do in the Shadows» mit dem ja, ein bisschen weniger gelungenen deutschen Titel «Fünf Zimmer Küche Sarg». 2014, also noch ganz knapp, nicht 10-jährig, aus Neuseeland von einem Duo namens Jermaine Clement. Und jetzt werden auch ganz viele Marvel-Heads hellhörig. Und dem Taika Waititi. Ja, bevor es Hollywood ist durchgestartet mit Filmen wie Jojo Rabbit oder seinem Marvel ausgeburten Thor Ragnarok oder Thor Love and Thunder, hat er zu Neuseeland Filme gemacht und unter anderem eben auch den What We Do in the Shadows. Das ist jetzt so sogenannte Mockumentary, habe ich ja schon am Anfang von dieser Folge kurz angesprochen. In diesem Sinn hier ist es ein gefälschter Doc-Film über einen Vampir-WG in der Vorstadt von Wellington und zeigt so ihren ganz banalen Alltag. Nach allem, was wir im Vampirfilm-Genre jetzt schon gesehen bis dahin, wo sich auch gang viele Sachen wiederholt haben natürlich, haben wir jetzt hier mal einen kleinen frischeren, ironischeren Blick auf den ganzen Blutsauger-Mythos, der das Ganze auch humorvoll und recht clever, finde ich, auf die Chippe nimmt. Weil es ja alles auf die Chippe nimmt, hat man in dieser Vampir-WG auch die typischen Vampire aus der ganzen Filmgeschichte versammelt. Der Viago, der ja gespielt wird vom Waititi selber. Das ist so eine scheuche Dandy, die so vor 350, 400 Jahren zum Vampir ist worden und sich mit dieser Rolle ein bisschen müssen leer abfingen. Gar nicht mal davon aus, man sieht nicht, wie er entstanden ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht am Anfang ein bisschen Mühe hatte und auch jetzt immer noch so ein bisschen der zurückhaltende Typ ist. Und das ist aus meiner Sicht so eine, oder ich habe da eine ganz klare Anlehnung gesehen an Louis aus Interview mit einem Vampir, also der von Brad Pitt gespielt ist worden. Wenn ihr den seht, dann wisst ihr, was ich meine. Dann als nächstes haben wir den Vlad, der, wie es der Name schon sagt, eine Persiflage ist auf Vlad Tepes, aka Graf Dracula. Der Vlad aus diesem Film, der gleicht optisch ganz stark dem Gary Oldman als Dracula aus dem 1992er Film Bram Stoker's Dracula von Francis Ford Coppola. Das ist auch die bis heute, abgesehen von der Fernsehserie, die es gegeben hat, auch die Verfilmung, die am Buch von Bram Stoker am nächsten kommt. Aber jetzt geht es ja nicht um Dracula, sondern es geht um What We Do in the Shadows. Nach dem Vlad haben wir als Dritten im Bunde den Deacon. Das ist so der Draufgänger, der eben sollte Miete zahlen, aber es nicht macht. Der schon vor 200 Jahren ein Vampir wurde, aber recht stark so an die Bad Boy Vampire aus den 80er Jahren erinnert. Stichwort eben Fright Night oder Lost Boys, falls ihr den habt gesehen. Oder Near Dark, so ein bisschen ein Typ, der in so einen Film passt hätte, ist das. Und der vierte, der Peter, der ist über 8000 Jahre alter Vampir und ist auch einer der Urvampire gewesen, könnte man so erahnen. Und darum sieht er optisch auch sehr stark aus, wie der Max Schreck als Graf Orlok im 1922er Nosferatu. Und ja, so schließt sich der Kreis jetzt. Nosferatu als erste Empfehlung und ein Nosferatu-ähnlicher WG-Mitbewohner ist siebte beziehungsweise achte Empfehlung «What We Do in the Shadows». Ein Fake-Doku über einen Vampir-WG in Neuseeland. Es gibt übrigens mittlerweile auch eine Serie seit 2019, mittlerweile schon 5 Staffeln und es geht auch sogar noch weiter. Und gesehen habe ich die nicht, weil mich schreckt es immer so ein bisschen ab, wenn man sieht, wie viele Folgen es schon gibt und wir müssen nachholen. Und auch wenn mich die Serie abschreckt, ich hoffe, euch schrecken die Halloweeks nicht ab. Es geht nämlich noch weiter bis um mit 31. Oktober. Mitte nächste Woche wieder mit einem Gast aus Deutschland. Wir reden aber nicht Hochdeutsch, sondern Schweizerdeutsch, weil mein Gast aus Deutschland eigentlich gar nicht aus Deutschland kommt, sondern nur in Deutschland lebt. Und sowieso bin ich ja eigentlich zu Gast gewesen bei meinem Gast aus Deutschland, weil wir haben nämlich Folge Nummer 3 von der Halloweeks in der Stube aufgenommen von meinem Gast aus Deutschland, wo ich zu Gast war in Deutschland im September. Und wir reden über eine Filmtrilogie, die wir schon seit der Kindheit kennen und schätzen, wo im Film-Podcast-Universum aus meiner Sicht immer ein bisschen zu wenig Beachtung bekommt. Und darum holen wir das nachher. Wir haben die Trilogie vor dem Aufnehmen sogar auch noch einmal geschaut und dazu hat das eine oder andere kühle Erfrischungsgetränk zu uns genommen. Und ja, man muss uns verzeihen, wenn man das vielleicht auch ein bisschen hört in dieser nächsten Podcast-Folge. Weil auch wenn wir vielleicht ein bisschen lallen, dürfte euch die nächste Folge von der Halloweeks trotzdem gefallen, würde jetzt der Berner Oberländer sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann habt eine gute Zeit und vielleicht habt ihr ja auch Zeit, den einen oder anderen Vampirfilm nachzuholen, den ich euch empfohlen habe. Nosferatu, Shadow of the Vampire, Vampir mit Y, Totentanz der Vampire, der ja eigentlich kein richtiger Vampirfilm ist. Buffy, der Vampirkiller, Fright Night, Original und oder Remake und What We Do in the Shadows. Wow. So einen wilden Mix an Filmempfehlungen, wo überhaupt keine Struktur dabei ist, begegnet ihr sonst auch nie. Apropos begegnen. Falls ihr in der nächsten Zeit, in dieser Halloween-Zeit, an einem Vampir solltet begegnen, dann denkt immer dran.
Diese Kreatur scheut vor Knoblauch zurück. Seine reinigende Wirkung ist ein Gräuel für die schwarze Seele des Vampirs.
Okay, that's a wrap.